Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, da gibt es einen Terminkalender für die nächste Woche des Kanzlers und Herr Mayer hat das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank. An dieser Stelle am Freitag wie immer der Blick auf die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Montag, den 15. Dezember, nimmt der Bundeskanzler am 8. deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum im Haus der deutschen Wirtschaft in Berlin teil. Unter den Teilnehmenden werden deutsche und ukrainische Ministerinnen und Minister sowie Entscheidungsträgerinnen und Träger aus der Wirtschaft sein. Der Bundeskanzler wird zum Abschluss des Wirtschaftsforums eine Rede halten. Das Wirtschaftsforum findet in diesem Jahr mittlerweile zum 8. Mal auf Einladung der DIHK, der deutsch-ukrainischen Außenhandelskammer und des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft statt. Dieses Mal unter dem Motto Resilience in Action, Partnership in Progress. Im Mittelpunkt des Forums sollen insbesondere die deutsch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen und die Bedeutung bei der Unterstützung der Ukraine stehen. Die Teilnahme des Bundeskanzlers unterstreicht die substanzielle und fortgesetzte Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung. Der Bundeskanzler will damit zudem deutsche Unternehmen unterstützen, die sich in der Ukraine engagieren und sie zu fortgesetztem privatem wirtschaftlichen Engagement ermutigen. Dann sind wir am Dienstag, den 16. Dezember. Im Rahmen eines seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern reist der Bundeskanzler am Dienstag, den 16. Dezember nach Hessen. Dieser Besuch markiert den Abschluss seiner Antrittsbesuche in allen Bundesländern. Er wird gegen 8.45 Uhr auf dem Frankfurter Flughafen vom Ministerpräsident Boris Rhein empfangen. Zusammen mit dem Ministerpräsidenten trifft er dann mit dem Vorstandsvorsitzenden der Fraport AG, Herrn Dr. Stefan Schulte, zusammen und informiert sich dort über den neuen Check-in-Bereich und den Neubau des Terminals 3. Anschließend nimmt er an der Sitzung des hessischen Kabinetts teil. Im Nachgang der Sitzung geben Ministerpräsident Rhein und der Bundeskanzler ein Pressestatement ab. Danach ist der Bundeskanzler zu Gast bei der Deutschen Bank und tauscht sich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Herrn Christian Sewing, über Themen betreffend den Finanzplatz Deutschland aus. Nach diesem Termin findet ein gemeinsames abschließendes Pressestatement des Bundeskanzlers und des Ministerpräsidenten statt. Das sind dann entsprechende O-Töne. Am kommenden Mittwoch, den 17. Dezember, leitet der Bundeskanzler ab 10 Uhr das Bundeskabinett. Von 14 bis 15 Uhr wird sich Bundeskanzler Merz bei seiner zweiten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Anders als sonst üblich wird es kein Eingangsstatement geben. Der Bundeskanzler wird unmittelbar anschließend ab 15 Uhr im Deutschen Bundestag dann eine Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 18. und 19. Dezember am 18. und 19. Dezember abgeben. Dazu kommen wir gleich noch. Ebenfalls am Mittwoch, den 17. Dezember, wird Bundeskanzler Merz nach Brüssel reisen. Dort nimmt er auf Einladung des Präsidenten des Europäischen Rates am EU-Westbalkan-Gipfel teil. Neben den 27 EU-Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen sind die 6 Partnerländer des westlichen Balkans Albanien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Montenegro, Nordmazedonien sowie Kosovo eingeladen. Die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs werden sich mit dem Thema Erweiterung sowie einer engeren Zusammenarbeit im Bereich Wirtschafts-, Migrations-, Sicherheits- und Außenpolitik befassen. Das Treffen unterstreicht den regelmäßigen Austausch mit dem westlichen Balkan und knüpft an den letzten Gipfel am 18. Dezember 2024 in Brüssel an. Ziel ist es, die europäische Perspektive des westlichen Balkans zu bekräftigen, die umfassende Unterstützung der EU für den westlichen Balkan hervorzuheben und sich mit Blick auf wirtschafts- und außenpolitische Fragen eng abzustimmen. Nun sind wir inzwischen am 18. Dezember, am Donnerstag. Am kommenden Donnerstag und Freitag, den 18. und 19. Dezember, wird der Bundeskanzler dann an der ordentlichen Tagung des Europäischen Rates in Brüssel teilnehmen. Hauptthemen des Europäischen Rates werden die Lage in der Ukraine, der mehrjährige Finanzrahmen 2028 bis 2034 und die EU-Erweiterung sein. Auch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der EU, die europäische Verteidigungsfähigkeit, die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten und das Thema Migration werden auf der Tagesordnung stehen. Ein Hinweis, am kommenden Dienstag, den 16. Dezember, wird es um 12.30 Uhr hier in der Bundespressekonferenz ein Pressebriefing unter 2 vor der Reise des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat zusammen mit Regierungssprecher Cornelius, dem Abteilungsleiter für Europapolitik, Herrn Klaus, sowie dem Gruppenleiter für Außen- und Sicherheitspolitik im Bundeskanzleramt, Herrn Eberl, geben. Am Samstag, den 20. Dezember, wird Bundeskanzler Merz anlässlich des Jahrestages des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt an der Gedenkstunde teilnehmen und auch dort eine Rede halten. Wir sind jetzt am Samstag, den 20. Dezember. 6 Menschen sind letztes Jahr getötet worden. Über 300 Menschen wurden körperlich verletzt, darunter 53 lebensbedrohlich und 88 schwer. Zu den unmittelbar Betroffenen, damit meine ich Hinterbliebene, körperlich und seelisch Verletzte, Zeuginnen und Zeugen, Ersthelferinnen und Ersthelfer gehören ca. 1.600 Menschen aus 15 Bundesländern. Das Gedenken an die Opfer des Anschlags findet um 17.30 Uhr in der Magdeburger Johanneskirche statt. Der Bundeskanzler wird vor der Johanneskirche auch einen Kranz niederlegen, um an diesen schrecklichen Tag zu erinnern.
Vielen Dank, Herr Mayer. Ich habe jetzt noch zwei weitere Avise sozusagen von Ankündigungen. Ich würde jetzt einmal durchziehen hier mit den ganzen Ankündigungen. Dann haben wir alle Themen auf dem Tisch. Das ist einmal das Wirtschaftsministerium und das Auswärtige Amt. Wer möchte beginnen von Ihnen?
Ja, dann fange ich an. Genau, ich habe eine Reiseankündigung. Und zwar wird die Wirtschafts- und Energieministerin Katharina Reiche vom 15. bis 17.12. nach Israel reisen. Die Reise steht im Fokus der engen wirtschaftlichen Beziehungen, die eine der Säulen der deutsch-israelischen Freundschaft sind. Deutschland ist der drittgrößte Handelspartner Israels. Die deutsche und israelische Wirtschaft haben komplementäre Stärken. Deutschland hat eine starke Industrie. Israels Wirtschaft ist innovativ und stark bei der Hochtechnologie. Um unsere Beziehung zu vertiefen und voneinander zu lernen, wird Ministerin Reiche Gespräche mit israelischen Ministerkollegen und der Start-up- und Scale-up-Szene führen. Außerdem wird sie Institutionen der Quantenforschung und der Cybersecurity besuchen.
Und Herr Giese. Ich habe was völlig anderes, deswegen würde ich vorschlagen,
dass wir erstmal die Reisen machen. Die Termine und dann steigen Sie ein. Gut, dann machen wir das auch gerne so. Dann fange ich von vorne an. Ukraine, gibt es Wirtschaftsforum, aber es wurden mir mehrere Ukraine sozusagen Wünsche genannt, die ich gleich damit einbeziehen möchte. Herr Fechner, dann Herr Krämer, dann Herr Eckstein.
Ich würde direkt zu dem Ukraine-Wirtschaftsgipfel fragen, inwiefern beeinflussen die neuen Entwicklungen zum Thema Korruption in der Ukraine das Engagement Deutschlands?
Wir haben uns ja in der Vergangenheit auch zu dem Thema immer wieder geäußert. Sie wissen, dass wir die Ukraine sehr, sehr stark unterstützen, nicht nur jetzt, um in diesem fortlaufenden Angriffskrieg, der von Russland ausgeht, wirklich standzuhalten, aber natürlich auch, um schon jetzt auch Perspektiven zu schaffen, damit dieses Land auch in Zukunft wieder wirtschaftlich dann auch stark werden kann, wieder aufgebaut werden kann. Das ist für uns ein hoher Fokus. Und gleichzeitig haben wir immer darauf hingewiesen, dass wir die Ukraine selbstverständlich auch dabei zu unterstützen, Reformen vorzunehmen, insbesondere auch gegen Korruption zu bekämpfen. Das ist auch etwas, was wir, und dann sage ich wir als Europäische Union, selbstverständlich auch erwarten. Die Ukraine ist hier auch weite und große Schritte in den vergangenen Jahren sicherlich gegangen. Und beides verfolgen wir parallel. Nichtsdestotrotz, und das unterstreicht ja auch dieser Termin am Montag nochmal, unsere Unterstützung, die bleibt sehr, sehr stark, die bleibt auf allen Bereichen sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch auf sehr, sehr hohem Niveau.
Fühlt sich der Kanzler denn gut informiert von den ukrainischen Partnern?
Wir sind auf den unterschiedlichsten Ebenen ja im ständigen Austausch, auch der Bundeskanzler natürlich persönlich mit Präsident Zelensky, aber auch eigentlich auf allen Bereichen, die man sich in der bilateralen, aber auch wenn es um die Beziehung der Ukraine mit der Europäischen Union geht, auf allen denkbaren Wegen miteinander in einem guten Austausch. Wenn da Dinge sind, die auch mal kritisch angesprochen werden müssen, dann haben wir alle Kanäle und alle Möglichkeiten, das auch zu tun.
Herr Krämer.
Kommt Herr Zelensky auch?
Ich habe hier alle Termine, die feststehen, jetzt hier vorgetragen. Genau, weitere Ankündigungen habe ich nicht.
Können Sie noch sagen, ob was wirtschaftspolitisch da zu erwarten ist? Gibt es da irgendwelche Beschlüsse, Verträge, die unterzeichnet werden sollen? Das ist ein bisschen konkreter.
Genau, ich habe gerade schon gesagt, dass es zum achten Mal inzwischen stattfindet. Das heißt, wir starten da auch nicht bei Null, sondern wir arbeiten seit längerer Zeit sehr, sehr intensiv daran, die Ukraine eben auch für den Wiederaufbau, aber eben generell auch für die wirtschaftliche Entwicklung entsprechend stark zu machen. Weitere Details jetzt zum Ablauf auch dieses Forums über das hinaus, was ich Ihnen gerade gegeben habe, habe ich zurzeit nicht.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dann habe ich Herrn Eckstein und dann Herrn Stoll auch zu diesem Thema.
Noch zu den Terminen des Kanzlers in dieser Woche. Le Monde berichtet von einem Treffen oder einer Einladung nach Paris morgen. Können Sie dazu was sagen, auch im Zusammenhang mit den Ukraine-Beratungen?
Zu dem konkreten Treffen kann ich nichts sagen oder auf das, was Sie sozusagen anspielen. Der Kanzler hat gestern beim Termin mit Herrn Rutte ja auch noch mal gesagt, dass wir jetzt gerade, wenn es um die Ukraine geht, in einer sehr, sehr intensiven Phase der Diplomatie sind. Ich glaube, vielleicht eine der intensivsten Phasen, die wir erlebt haben im Verlauf dieses Krieges. Und deshalb gibt es zurzeit in den letzten Tagen, aber sicherlich auch in den nächsten Tagen auf unterschiedlichsten Ebenen Gespräche, die sicherlich auch am Wochenende fortgesetzt werden. Wie und in welcher Form, wie gesagt, würden wir immer dann, wenn es feststeht, entsprechend auch dann berichten. Und genau, ich kann Ihnen aber sagen, dass über das ganze Wochenende, darauf würde ich mich mal einstellen, diese Dynamik in den diplomatischen Gesprächen, die gerade laufen, sehr, sehr hoch bleiben.
Das heißt, nur um das einmal ganz klar zu haben, Sie weisen diesen Bericht weder zurück noch bestätigen Sie ihn. Sie sagen einfach, am Wochenende wird weiter intensiv gesprochen.
Ich kenne den Bericht nicht.
Also der Kanzler wird am Samstag, war meine Frage, nach Paris reisen.
Ich würde nochmal darauf hinweisen, dass wenn etwas feststeht, dann würden wir das entsprechend bestätigen und kommentieren. Jetzt gerade weise ich nochmal darauf hin, dass wir eine total hohe Dynamik haben, sehr, sehr viele Gespräche geführt werden, alles Weitere dann, sobald etwas feststeht.
So, zur Beruhigung. Ich habe jetzt Herrn Stoll, dann habe ich Herrn Jessen, dann habe ich die Kollegin, deren Namen jetzt bedauerlicherweise entfallen ist, aber ich sie kenne. Dann habe ich Frau Pugliese, Frau Amorde und Frau Klaßmann. Und dann habe ich, glaube ich, jetzt erstmal alle erfasst. Herr Stoll.
Auch zum Friedenshandeln in der Ukraine. Also gestern sprach Bundeskanzler Merz von Territorial Zugeständnisse der Ukraine in Friedensvorschlag. Und ebenfalls gestern berichtete Le Monde, dass der gemeinsame Vorschlag Europa und der Ukraine eine große entmilitarisierte Zone in Donbass vorsieht. Berichten zufolge so die der DMZ in Korea ähneln sollen. Können Sie bestätigen, dass eine entmilitarisierte Zone in der Friedensvorschlag der Ukraine und Europa aufgenommen wurde? Gibt es konkrete Vorschläge, wie eine solche DMZ überwacht werden soll? Und können Sie auch bestätigen, dass Bundeskanzler Merz nächste Woche ein Gipfeltreffen mit Zelensky, Präsident Trump oder europäische Verbündete veranstalten möchte oder könnte?
Ja, das war jetzt eine ganze Reihe von Fragen. Ich versuche mal zu sortieren. Medienberichterstattung oder Zwischenstände oder angebliche Zwischenstände, nochmal in diesem sehr, sehr dynamischen Prozess, werde ich jetzt hier nicht kommentieren. Das soll weder heißen, dass sie stimmen oder nicht stimmen. Was gerade passiert, und das habe ich gerade versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wir haben da wirklich eine sehr, sehr hohe Dynamik gerade in diesem Prozess und will vielleicht deshalb noch mal sagen, wie wir uns da entsprechend auch zurzeit einbringen. Wir wollen Frieden in und für die Ukraine. Wir wollen Sicherheit in Europa. Und deshalb verfolgen wir in diesen Gesprächen, die in den letzten Tagen zurzeit und auch sicherlich in den nächsten Tagen laufen, drei übergeordnete Ziele. Wir fordern weiterhin einen schnellstmöglichen Waffenstillstand. Dieser muss durch robuste Garantien abgesichert sein, damit er von Dauer ist. Und jegliche Verhandlungslösung muss europäische Sicherheitsinteressen entsprechend auch wahren. Alles, was wir tun, die Gespräche, die laufen mit der Ukraine, sicherlich auch mit der amerikanischen Seite, die wirken darauf hin, dass am Ende diese drei Dinge, die ich gerade benannt habe, dass die Berücksichtigung finden. Und nochmal, für uns ist das Ziel, ein Friedensschluss, der muss gerecht und nachhaltig sein. Warum? Weil nichts gewonnen wäre, anders als zum Beispiel in der Vergangenheit, als es Abkommen oder andere Dinge gab, wenn diese nicht durch robuste Sicherheitsgarantien und auch eine totale Klarheit auch abgesichert sind, dann droht natürlich die Gefahr, dass es nur eine Atempause ist und in wenigen Monaten, Jahren dann wieder weitergeht, ja, und neue Möglichkeiten gibt, Russland Möglichkeiten gibt, erneut in die Ukraine einzumarschieren und wieder anzugreifen. Und deshalb bringen wir uns so intensiv in diesen Prozess gerade ein und deshalb laufen in diesen Stunden, in diesen Tagen sehr, sehr intensive Gespräche. Und da bringen wir uns als Deutschland natürlich auch entsprechend ein. Und zu Terminen nochmal, weil Sie nochmal gefragt haben, wie gesagt, ich kann hier nur bestätigen, was feststeht. Und das habe ich gerade mit den Ankündigungen für die Termine getan. Darüber hinaus habe ich nichts mitzuteilen.
Dann habe ich Herrn Jessen jetzt.
Ja, noch einmal zum Stichwort Korruption. Sie haben mehrfach erklärt, Sie fordern und unterstützen die Aufklärung von Korruptionsvorwürfen. Gibt es aber auch so etwas wie ein Monitoring auf deutscher Seite, um sicherzustellen, dass Hilfslieferungen, Finanzhilfen oder Gerät, die aus deutschem Steuergeld bezahlt werden, von Korruption nicht betroffen sind? Also eine aktive Prüfung auf deutscher Seite.
Wir sind natürlich, ich habe das gerade beschrieben, in den unterschiedlichen Bereichen im ständigen Austausch. Und dazu zählt natürlich auch die Frage, was beispielsweise mit Hilfslieferungen, was mit finanzieller Unterstützung, aber auch entsprechend mit Waffenlieferungen, die wir in der Vergangenheit getan haben, entsprechend auch passiert auf der anderen Seite. Und ich würde schon sagen, und das kann man, glaube ich, für die deutsche Bundesregierung sagen, dass wir alle Kanäle haben, die wir da brauchen, um das entsprechend nachzuhalten und zu überprüfen.
Ja, aber ständiger Kontakt ist eine Sache. Ich habe ja explizit nach Monitoring gefragt. Das ist also eine eigene aktive Untersuchung und Nachverfolgungsarbeit von deutscher Seite. Das gibt es offenbar nicht, so verstehe ich Ihre Aussage.
Das ist Ihre Interpretation, Herr Jessen.
Ja, was ist denn dann Ihre?
Die habe ich gerade gegeben, dass wir sehr, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr klar, sehr, sehr vertrauensvoll auch, jetzt seit mehreren Jahren auch in dieser sehr, sehr zugespitzten, sehr akuten Kriegssituation mit unseren Partnerinnen und Partnern in der Ukraine zusammenarbeiten, dass wir alle Möglichkeiten, alle Wege haben, auch sicherzustellen, dass die Dinge, die wir als Unterstützung an die Ukraine liefern, entsprechend auch eingesetzt werden.
Bitte schön.
Frau Wefers, es ist zu einem anderen Thema. Soll ich warten?
Also wunderbar. Dann nehme ich, okay. Nehmen Sie auf die Liste dann Frau Pugliese.
Danke.
Eine Metafrage. Die amerikanische Strategie passt dazu oder nicht?
Nee, das passt jetzt.
Also einen Moment, aber
oder ich weiß nicht, ob sich auf die Ukraine bezieht.
Okay,
oder?
Ukraine, danach mache ich dann. Gestern hat Angela Merkel gesagt, dass unter ihrer Kanzlerzeit wäre nicht selbstverständlich gewesen, dass der amerikanische Präsident allein mit Putin Gespräche führt. Also sie hat gesagt, ich bin besorgt, weil, ja, warum die Europäer haben keine Kanäle zu Putin. Gibt es einen Kommentar darüber? Hat nie der Kanzler diese Idee gehabt, auch mit Putin eine Rolle zu spielen in dieser Verhandlung? Danke.
Sie müssen mal sagen, der Anfang war, das ist eine Aussage der Altbundeskanzlerin, Frau Merkel, haben Sie gesagt? Ja, ich glaube, es ist gute Tradition, dass wir Aussagen ehemaliger Regierungschefinnen und Chefs hier dann jetzt nicht weiter im Detail kommentieren, auseinandernehmen, analysieren. Wir bringen uns in diesen Prozess sehr, sehr stark ein. Und Friedrich Merz als Bundeskanzler hat hier sicherlich auch innerhalb der Europäischen Union eine entscheidende, eine sehr gewichtige Rolle, hat immer wieder dafür gesorgt, dass wir auch mit an den Verhandlungstisch kommen, dass wir unsere Interessen einbringen können, dass wir auch gehört werden und dass wir auch Veränderungen erreichen. Und darauf konzentrieren wir uns.
Frau Amorde.
Herr Mayer, könnten Sie noch mal sagen, was der Stand bei den eingefrorenen russischen Geldern ist? Das soll ja beim Europäischen Rat auf der Tagesordnung stehen, ja. Wunschkanzler beschlossen werden. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
So ist der Stand.
Das heißt, nein, es gibt seit vergangenen Freitag nach diesem Abendessen nichts Neues zu berichten?
Was Neues zu berichten nicht, nein. Aber es ist in der Tat so, dass auch da wieder hinter den Kulissen natürlich total intensiv daran gearbeitet wird, da jetzt auch die nächsten Schritte zu gehen. Wir sind da auch, werden da, glaube ich, auch, das kann ich sagen, von Stunde zu Stunde optimistischer, dass das gelingt. Und das Ziel ist beim Europäischen Rat, das wirklich auch zu beschließen. Das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, sondern am Ende auch sicherlich ein Weg, um diesen Krieg zu einem Ende zu führen. Und deshalb passiert da sehr viel in der Tat. Und Ziel bleibt aber beim Europäischen Rat, eine Entscheidung zu treffen.
Dann Frau Klassmann.
Ganz kurz nur, der Bundeskanzler hatte ja zuletzt erklärt, es sei möglich, dass es nach Gesprächen am Wochenende zu Beginn der nächsten Woche dann ein Treffen in Berlin geben würde zum Ukraine-Krieg und dass noch nicht klar sei, ob die US-Regierung daran teilnehme. Jetzt hat ja Donald Trump gesagt, ein Termin für ein mögliches Treffen zu diesem Thema wäre schon an diesem Samstag, es ist ja schon dann in ein paar Stunden, in Europa und dass man entscheiden würde, wenn man glaubt, dass es gute Chancen hat, da teilzunehmen. Jetzt wüsste ich gerne, bemüht sich der Kanzler aktuell darum, eine US-Teilnahme an diesem, nennen wir es mal, Vorgespräch zu erwirken?
Ja, also ich werde jetzt nicht einen Einblick geben in jetzt konkrete Gespräche, die derzeit hinter den Kulissen laufen, wer zu welchem Treffen dort bewegt werden soll. Nochmal, die Situation ist gerade sehr, sehr dynamisch. Hohes Tempo jetzt gerade in den diplomatischen Bemühungen. Der Bundeskanzler hat in der Tat gestern gesagt, wenn wir jetzt in diesem Prozess so vorangehen, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es über das Wochenende Gespräche mit der amerikanischen Regierung, zitiere jetzt den Kanzler, und dann wird es möglicherweise zu Beginn der nächsten Woche auch ein entsprechendes Treffen geben. Daran wird weiter gearbeitet. Zu verkünden habe ich an der Stelle aber nichts.
So, ganz kurz. Ja, ich wollte nur wissen, ob er persönlich darum bemüht, die Amerikaner zu diesem Treffen zu bewegen. Das war meine Frage. Vielleicht können Sie dazu was sagen.
Ich kann generell sagen, dass wir immer sehr, sehr bemüht sind, dass in diesen Gesprächen diejenigen, die am Ende Entscheidungen treffen, dann auch miteinander sprechen. Das tun wir auch. Das ist das, was ich dazu sagen will.
Ich habe jetzt noch Frau Campos de la Serna zu diesem Thema und Herrn Delves und Herrn Jessen nochmal, wobei wir jetzt langsam so ein bisschen in Zeitschwierigkeiten kommen, wenn wir jetzt nicht Sie, sondern wenn wir jetzt das noch lange ausdehnen.
So. Ja, vielen Dank, Campos de la Serna. Vielen Dank, Herr Mayer. Wer sich in der amerikanischen Presselandschaft umschaut, merkt und stellt fest, dass sowohl die Europäische Union, aber auch die Koalition der Willigen gar keinem Protagonismus zugeschnitten wird. Oder auch die Äußerungen des nordamerikanischen Präsidenten Donald Trump in Bezug auf Europa haben diese Interpretationsmöglichkeiten da in der Presselandschaft in Amerika untermauert. Wenn der Bundeskanzler, der eine wichtige Person in der Koalition der Willigen, verhandelt, hat er dieser Tatbestand auch im Hinterkopf? Also auch Kolleginnen von mir, die dort in Washington Korrespondenten sind, bestätigen mir das. Hat der Bundeskanzler diesen Aspekt im Hinterkopf, wenn er dann verhandelt mit der USA?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Aspekt, auf den Sie sich jetzt in der Frage beziehen, richtig verstanden haben, die Berichterstattung in den USA.
Die Verringerung der Rolle der Europäischen Union überhaupt in diesem Zusammenhang mit der Ukraine.
Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich dieser Bewertung so zustimmen würde. Aber der Fokus des Bundeskanzlers ist klar. Der ist ganz klar darauf gerichtet, dass wir diesen nach wie vor andauernden Krieg zu einem Ende führen. Und er bringt alles Gewicht, politisches Gewicht, was wir haben, bringen wir in diesen Prozess ein. Wir sehen auch, dass wir damit Erfolg haben, dass wir auch mal wieder Schritte gehen, um Dinge zu verändern, um die Richtung auch dieser Gespräche zu verändern. Und darauf liegt unser voller Fokus. Und was in den USA berichtet wird, wie gesagt, das ist für uns jetzt eher zweitrangig.
Eine Nachfrage. Glauben Sie das, was Herr Merz diese Woche gesagt hat, naja, wenn die Amerikaner mit Europa nicht wollen oder Europa nicht gut genug ist, dann sollte man Deutschland als Partner angeboten. Glauben Sie, das war zielführend in dem ganzen Themenkomplex EU, USA und Gewichtigkeit der EU, um einfach beizutragen, dass der Krieg in der Ukraine beendet wird?
Ja, ich habe da Mittwoch hier schon was zu gesagt. Der Bundeskanzler hat sich gestern dazu ja auch noch mal geäußert, wie er das gemeint hat. Und ich glaube, besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass der Bundeskanzler als Person, aber auch wir als Bundesregierung fest eingebettet in dieser Europäischen Union sind und alles das, was wir tun, abgestimmt innerhalb der Europäischen Union machen, unsere Kraft, unsere Energie einsetzen, um eine geeinte europäische Position in diese Gespräche und Verhandlungen einzubringen. Und ich glaube, da ist der Bundeskanzler auch als Person über jeden Zweifel erhaben.
Herr Delves.
Ich habe noch eine Wissensfrage zum Thema Russian Assets ans Finanzministerium. Und zwar hat der Bundeskanzler ja gestern gesagt, dass er auch nochmal die Fraktion unterrichten wird, auch für den Fall, dass dieser Beschluss, der in Brüssel getroffen wird, haushaltswirksam ist oder Auswirkungen auf den Haushalt hat. Können Sie mal kurz erklären, was für Auswirkungen kann eigentlich diese Geschichte auf den Haushalt haben? Weil es ja im Grunde genommen dieses Aussprechen von Garantien, müsste das regulär durch den Bundestag auch gehen? Hätte das im Grunde genommen auch dann technisch Auswirkungen auf den Bundeshaushalt? Einfach mal, das ist mir noch nicht ganz klar, wie das laufen soll.
Also ganz grundsätzlich würde ich noch mal das unterstreichen, was Herr Mayer auch gesagt hat, dass natürlich auf allen Ebenen die Gespräche laufen, natürlich auch bei den FinanzministerInnen. Da ist ja gerade in Brüssel der ECOFIN, da wird das Thema auch beraten. Und ich muss jetzt leider an der Stelle enttäuschen. Also natürlich werden die einzelnen Optionen, wie das genau ausgestaltet wird, auch beraten. Und insofern kann ich mich jetzt nicht zu Einzelheiten einlassen, wie das im Haushalt sich widerspiegeln würde.
Nochmal, aber allgemein wirklich eine Wissensfrage. Wenn so eine Garantie ausgesprochen wird am Ende für die Ukraine, müsste das durch den Bundestag?
Ich verstehe absolut Ihr Interesse, aber das hängt sehr stark von der konkreten Ausgestaltung ab. Insofern kann ich mich dazu jetzt nicht verhalten.
Haben Sie noch was dazu, Herr Mayer? Weil das war ja der Kanzler, der es gestern selbst gesagt hat.
Es geht ja genau in diesen Stunden um die konkrete Ausgestaltung. Es geht ja auch durchaus verschiedene Modelle, verschiedene Abzweigungen, in Anführungsstrichen, die man da wählen kann, um am Ende die Ziele zu erreichen, die wir haben, um auch auf Bedenken, die zum Beispiel auch von belgischer Seite geäußert wurden, entsprechend einzugehen. Und es ist am Ende, diese Fragen sind am Ende sehr, sehr abhängig davon, auf welchen Weg man sich macht, auf welchen Weg man geht. Und deshalb ist die Aussage genauso, wie Frau Lajadi gerade gesagt hat.
Jetzt habe ich Herrn Jessen noch mal dazu und dann würde ich das Thema auch gerne verlassen, weil wir haben wirklich noch sehr viele andere Themen.
Ja. Herr Mayer, teilt die Bundesregierung die Auffassung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, für den es eine feststehende Tatsache offenbar ist, dass nach der Ukraine die NATO Russlands nächstes militärisches Angriffsziel sei?
Ich weiß nicht, ob er in dieser Absolutheit dieser Aussage stimmt, aber natürlich teilen wir das, und das haben wir auch immer wieder deutlich gemacht, dass sich die Sicherheitslage hier in Europa sehr, sehr grundlegend geändert hat und dass wir auch heute schon hybride Angriffe, hybride Aktivitäten Russlands hier in Europa sehen. Und deshalb kann ich nachvollziehen, dass der NATO-Generalsekretär das so geäußert hat.
Die Absolutheit ergibt sich aus der Formulierung. Er hat ja kein Konditionales verwendet, sondern gesagt, wir, die NATO, sind das nächste Ziel. Das ist eine absolute Aussage und deswegen nochmal die Frage, geht die Bundesregierung davon aus, dass die NATO inklusive Deutschland Russlands nächstes militärisches Ziel nach der Ukraine ist?
Ich will nochmal sagen, wir sehen, wie gesagt, schon heute den Druck und auch den Russland macht, auch hybride Bedrohungen, die wir heute schon sehen. Und deshalb haben wir ja sehr, sehr wegweisende Entscheidungen getroffen. Das würden wir ja nicht tun, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, das machen wir nicht, weil wir Freude daran haben, so viel Geld für das Militär auszugeben oder uns generell ja komplett neu aufzustellen. Das machen wir ja aus einem Grund, um unser Land, um am Ende aber auch Europa wirklich sicher zu machen. Und die Sicherheit Europas ist heute vor allen Dingen von einer Seite bedroht und das ist sicherlich Russland, ja.
So, ich gebe jetzt mal kurz durch, was ich hier als Plan habe, wie wir jetzt vorgehen. Wir haben jetzt hier noch die ganzen Themen, die angekündigt sind, auf der Terminliste. Dann haben wir noch das Auswärtige Amt mit einer weiteren Ankündigung. Dann habe ich sehr viele Themen von Kolleginnen und Kollegen, die ich vorher gesammelt habe. Bitte?
Wenn wir das jetzt einmal machen, das passt nämlich thematisch.
Okay, das wurde mir ja nicht verraten, das können wir dann aber gerne so machen. Und dann habe ich noch einige Kolleginnen und Kollegen, die sich gemeldet haben im Laufe der Pressekonferenz. Und das würde ich am liebsten alles durchkriegen. Jetzt hat Herr Giese das Wort.
Ja, das ist passend zum eben angesprochenen Thema. Ich habe eine Erklärung zu machen, und zwar eine sogenannte Attribuierung in Bezug auf russische Aktivitäten, die auch Deutschland betreffen. Wir beobachten seit geraumer Zeit eine massive Zunahme bedrohlicher hybrider Aktivitäten durch Russland. Diese reichen von Desinformationskampagnen über Spionage und Cyberattacken bis hin zu Sabotageversuchen. Auf Grundlage umfassender Analyse der deutschen Nachrichtendienste haben wir klar die Handschrift erkennen und Verantwortung Moskaus belegen können. Durch zwei nationale Attribuierungsverfahren können wir Folgendes nachvollziehen. Erstens, wir können den Cyberangriff gegen die deutsche Flugsicherung im August 2024 heute klar dem Hackerkollektiv APT28, auch bekannt als Fancy Bear, zuordnen. Unsere nachrichtendienstlichen Erkenntnisse belegen, dass der russische Militärgeheimdienst GRU die Verantwortung für diesen Angriff trägt. Zweitens, wir können heute verbindlich sagen, dass Russland durch die Kampagne Storm 1516 versucht hat, sowohl die letzte Bundestagswahl als auch fortlaufend die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland zu beeinflussen und zu destabilisieren. Konkret, es gibt belastbare Informationen, dass dahinter die Moskauer Denkfabrik Center for Geopolitical Expertise und die Doppelkopf-Adler-Bewegung steht. Sie werden vom russischen Militärgeheimdienst GRU unterstützt. Die Analyse unserer Dienste zeigt auf, dass die Kampagne auf verschiedenen Plattformen künstlich generierte scheininvestigative Recherchen, Deepfake, Bildsequenzen, pseudojournalistische Webseiten und erfundene Zeugenaussagen verbreitet. Das Ziel dieser russischen Cyber- und Desinformationsangriffe ist klar. Es geht darum, die Gesellschaft zu spalten, Misstrauen zu schüren, Ablehnung hervorzurufen und das Vertrauen in demokratische Institutionen zu schwächen. Diese gezielte Informationsmanipulation reiht sich ein in eine Vielzahl von Aktivitäten Russlands, die darauf abzielen, das Vertrauen in demokratische Institutionen und Prozesse in Deutschland zu untergraben. Russland bedroht damit ganz konkret unsere Sicherheit, nicht nur durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Heute Vormittag haben wir daher den russischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt und klar aufgezeigt, wir beobachten sehr genau, was Russland tut und wir gehen dagegen vor. Russlands unzulässiges Handeln hat Konsequenzen. Ich kann Ihnen heute mitteilen, dass wir in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern eine Reihe von Gegenmaßnahmen ergreifen, um Russland einen Preis für sein hybrides Agieren aufzuzeigen. Zudem unterstützen wir auf europäischer Ebene neue Individualsanktionen gegen hybride Akteure mit den Folgen von Einreisesperren für Personen sowie der Einfrierung von Vermögenswerten und einem Bereitstellungsverbot wirtschaftlicher Ressourcen. Die Bundesregierung verurteilt die wiederholten und inakzeptablen Angriffe durch staatlich gesteuerte russische Akteure auf das Schärfste. Wir werden unsere Unterstützung für die Ukraine und unsere Abschreckung und Verteidigung weiter stärken.
Vielen Dank, Herr Giese. Herr Eckstein, wollten Sie dazu nachfragen? Weil das Thema Cyberattacken ja da auch gefallen ist. Und dann habe ich Herrn Thurau und dann Herrn Delfs.
Es gab heute noch Meldungen, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit im Zusammenhang mit einem Hackerangriff auf das Konrad-Adenauer-Haus, glaube ich, eingeleitet hat. Steht es auch im Zusammenhang mit der Erklärung, die Sie gerade gemacht haben? Also auch wird das auch Russland zugeschrieben?
Also das, was ich gerade erklärt habe, das steht für sich. Ich glaube nicht, dass es im Zusammenhang steht. Ich könnte es aber nicht sagen. Das müsste man dann wahrscheinlich das Bundesjustizministerium fragen, was hinter dieser Meldung ist.
Also grundsätzlich kommentieren wir keine Ermittlungsverfahren vom GBA. Da würde ich Sie doch bitten, sich an die Pressestelle des Generalbundesanwaltes zu wenden.
Ja, die sagen nur, was Sie sagen. Geheimdienstliche Tätigkeit, Agententätigkeit, aber kein Land.
Ich glaube auch, diese Maßnahmen ist ein Beleg dafür, dass wir dauerhaft sozusagen da drauf schauen, was Russland in Deutschland treibt, was da geschieht, und dass wir auch wachsam sein müssen und das bleiben müssen. In direktem Zusammenhang zu dem, was ich gerade vorgetragen habe, gibt es nicht. Es zeigt aber, was ich am Ende gesagt habe, wir müssen wirklich da wachsam sein.
Herr Thurau.
Herr Giese, können Sie noch mal ein bisschen erläutern, was dieses Instrument der Attributierung dann für Konsequenzen zieht? Ist damit automatisch eine Einbestellung des Botschafters zum Beispiel verbunden? In welcher Form wird das den Russen übermittelt? Was Sie ja, also dass die Attributierung diese öffentliche Form ist, ist klar. Aber was folgt jetzt an automatischen Schritten? Oder überlegen Sie auch weitere Schritte, wie zum Beispiel eine Einbestellung des Botschafters?
Wie gesagt, also ich habe ja gerade erläutert, dass der Botschafter auch einbestellt worden ist heute. Das ist aber nicht automatisch mit dieser Attribuierung verbunden. Also die Attribuierung ist ein formelles Verfahren, das dazu dient, die Urheberschaft von Cyberangriffen und gezielter Desinformation zu klären und über eine Reaktion dann zu entscheiden. Und dabei geht es ganz klar um den Grundsatz, keine diplomatische Attribuierung ohne fachliche Attribuierung. Also das, was ich vorgetragen habe, das können wir stichhaltig nachweisen. Grundlage für diese Attribuierungserklärung ist deswegen immer eine entsprechende Analyse unserer Nachrichtendienste. Die Folgen, die dann daraus entstehen, die werden in der Bundesregierung beschlossen. Das ist sind zum einen diplomatische Maßnahmen, die habe ich gerade schon mal kurz dargestellt, aber da geht es natürlich auch um Maßnahmen, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken und natürlich auch in Bezug auf die innere Sicherheit in Deutschland dagegen vorzugehen. Da kann vielleicht auch das BMI noch mehr dazu erläutern.
Wenn Sie mögen, natürlich sind wir den Diensten und auch den Sicherheitsbehörden sehr dankbar für die Recherchen im Zusammenhang mit diesen beiden Fällen. Und ganz grundsätzlich kann ich auch noch mal aus BMI-Sicht sagen, dass für Russland die Verbreitung von Desinformation ein zentrales Handlungsfeld ist. Ziel Russland Russlands ist es nicht nur, eigene Narrative zu verbreiten, sondern zudem in einem Ausmaß falsche Behauptungen und erfundene Erklärungen zu verbreiten, dass einer faktenorientierten Kommunikation jegliche Grundlage genommen wird. Es sollen Zweifel gesät und Unsicherheit verbreitet werden und damit Menschenvertrauen in Institutionen und in die unabhängigen Medien und in den Staat sollen Menschen, die damit verlieren. Wir haben auch verschiedene Maßnahmen natürlich schon grundsätzlich auf den Weg gebracht zum Thema Desinformation und Desinformationskampagnen. Wir stellen uns auch als BMI immer besser auf und führen die Themen Krisenreaktionen und hybride Bedrohungen in einem Stab zusammen, der direkt dem Sicherheitsstaatssekretär unterstellt ist. Seit Juni 2024 wird im BMI gemeinsam mit anderen Ressorts die Zentrale Stelle zur Erkennung ausländischer Informationsmanipulation, CIAM, aufgebaut. Die kennen Sie. Und die CIAM soll die Früherkennung ausländischer Einfluss- und Manipulationskampagnen ermöglichen und hierfür die Vorgehensweise, die Verbreitungswege sowie die Mechanismen ausländischer Einflussnahme durch Informationsmanipulation in sozialen Netzwerken und im Internet in den Blick nehmen. Und wir planen eine neue zentrale Plattform für den behördenübergreifenden Austausch sowie die Koordinierung von Maßnahmen zur Abwehr hybrider Bedrohungen nach dem Vorbild des GTAZ, insbesondere zur Erstellung eines Lagebilds und zur Bewertung von Einzelerkenntnissen.
Hast du? Dann habe ich Herrn Delfs.
Herr Giese, können Sie noch mal erklären? Offenbar sind diese Videos ja noch auf der Plattform X sogar zu sehen. Hat die Bundesregierung da keine rechtliche Handhabe, die runternehmen zu lassen? Oder werden die jetzt runtergenommen, nachdem diese Quellen attribuiert worden sind?
Also über die rechtliche Handhabe der Bundesregierung in diesem Zusammenhang, das ist außerhalb der Zuständigkeit des Auswärtigen Amts, müsste ich auch noch mal in die Runde gucken.
Helfen Sie mir mal, auf wen Sie gucken, dann könnte ich da auch ein Mikro anschalten.
Das müsste das Digitalministerium sein.
Ja, das müsste das Digitalministerium sein.
Vielen Dank.
Ich kann ganz allgemein was zur Plattformregulierung sagen. Die ist ja in Europa europäisch geregelt. Die Plattformen, die sehr großen, über 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, da liegt die Aufsicht bei der EU-Kommission. Und wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass hier bei Verstößen auch Strafen ausgesprochen wurden, auch gegen die Plattform X. Ob jetzt in diesem konkreten Fall es sich um illegalen Inhalt handelt, der zu entfernen ist, das liegt dann wiederum bei den Strafverfolgungsbehörden, aber die Aufsicht liegt bei der EU-Kommission.
Ich habe noch weitere Fragen. Also
ja, genau,
Sie müssen nicht nachfragen, aber Sie können nachfragen.
Genau, ich habe eine Nachfrage. Die Personen, die das posten, sind ja zum Teil deutsche User. Werden die eigentlich irgendwie rechtlich belangt? Also wenn die wissentlich ja offenbar russische Propaganda verbreiten, wird man da belangt oder kann man das so machen?
Also vielleicht in einer ganz allgemeinen Form habe ich das vorhin gesagt, dass wir uns darum bemühen und daran auch in Brüssel weiter arbeiten, auch mit Individualsanktionen dazu antworten in Bezug auf Personen, die hinter diesen Aktivitäten stehen. Das ist jetzt keine konkrete Aussage zu den Personen, die das im Einzelfall dann posten, ob das dann wirklich immer authentisch ist, ob der Account gekapert worden ist, wer dann tatsächlich hinter einer Person, die da in dem Bild sichtbar ist, steht, das wissen Sie alle. Das ist nicht immer ganz eindeutig feststellbar, aber ganz grundsätzlich bemühen wir uns darum und es wird auch weitere Individualsanktionen geben, auch im Zusammenhang mit diesen Arten von Desinformationsaktivitäten.
Frau Klaas, also
jeder muss damit rechnen, der das, ich will mal sagen, beruflich tut, der das ganz massiv unternimmt, hier die öffentliche Ordnung dadurch zu untergraben, dass auch da Sanktionen drohen können.
Frau Klaasmann.
Ja, zu dem anderen Punkt, der Cyberangriff auf die deutsche Flugsicherung, den Sie genannt haben. Damit ist gemeint der Cyberangriff auf diesen IT-Dienstleister, der dann dazu geführt hat, dass die Passagierabfertigung nicht mehr richtig funktioniert hat, beziehungsweise ganz ausgefallen ist, zum Beispiel am BER?
In der Tat, das ist dieser Vorgang, Ich weiß nicht, ob das BMI dazu zu diesem Vorgang weitere.
Das ist der Vorgang, also der stammt schon aus dem vergangenen Jahr. Ja, ab September, ich glaube am 1.9.2024, hat sie die deutsche Flugsicherung bekannt gegeben, dass sie Opfer eines Hackerangriffs wurde. Also da wurde es bekannt gegeben, der Hackerangriff war, glaube ich, schon eine Woche vorher. Die Hacker haben da keine Schadsoftware hinterlassen, die haben sich aber sozusagen umgeschaut. Also da steht, das ist ein anderer Fall meines Wissens.
Also ging es um den Dienstleister, ich glaube Collins Aerospace, oder ging es um die deutsche Flugsicherung selbst?
Meines Wissens ging es um die deutsche Flugsicherung selbst. Wir können Ihnen das aber auch nochmal nachliefern.
Ja, also Angreifer drangen damals in die administrative IT-Infrastruktur der deutschen Flugsicherer, also Flugsicherung ein.
Im September?
Vergangenen Jahres, 2024.
Ja, im September ist das öffentlich geworden. Ich glaube, das Eindringen war im
August. Mitte August, also oder Ende August, war eine Woche vorher, genau. Und am 1.9. hat die deutsche Flugsicherung das öffentlich gemacht.
Herr Eckstein, nochmal. Diese eine Nachfrage nochmal. Sie hatten gesagt, der Botschafter sei heute schon einbestellt worden und Sie hatten von weiteren Reaktionen oder Gegenmaßnahmen gesprochen. Können Sie da noch was zu sagen, wie die aussehen könnten oder sollen?
Genau, ich kann da einen Überblick geben, sozusagen, der aber auch nicht abschließend ist. Beispielsweise ab Januar 2026 werden wir gemeinsam mit unseren EU-Partnern grenzüberschreitende Reisen russischer Diplomatinnen und Diplomaten im Schengen-Raum kontrollieren. Ziel ist es, einen besseren Informationsaustausch zu ermöglichen und nachrichtendienstliche Risiken zu minimieren. Um diese Risiken zu minimieren, führen wir in enger Abstimmung mit unseren Diensten auch weitere bilaterale Beschränkungen für russisches diplomatisches Personal ein. Da würde ich aber um Verständnis dafür bitten, dass wir die Details dazu zu diesem Zeitpunkt nicht mitteilen können.
Jetzt habe ich Herrn Jessen, Herrn Delfs und Herrn Fechner dazu noch.
Herr Gies, ich gehe davon aus, dass dem russischen Botschafter bei der Einbestellung Materialien, Belege vorgelegt wurden, vorgehalten wurden, die Ihre Vorwürfe sozusagen verifizieren. In welchem Umfang werden Sie dies auch gegenüber der deutschen Öffentlichkeit tun?
Also, das ist ein Vorgang, der jetzt abgeschlossen worden ist, der dem nachrichtendienstliche Erkenntnisse zugrunde liegen. Das ist ein Vorgang, bei dem wir uns absolut sicher sind, dass das so ist. Insofern, und ich glaube, der russische Botschafter wird sich dieser Aktivitäten wahrscheinlich auch im Klaren gewesen sein. Deswegen, ich glaube nicht, dass der da die allerlängste Beweisführung brauchte, um zu verstehen, worum es geht. Aber wir können das belegen. Nicht alles können wir allerdings öffentlich mitteilen, weil es auch da um Erkenntnisse unseres Sicherheits- und Geheimdienste geht. Aber vielleicht hat es.
Also ich kann da kaum ergänzen, aber Sie können sicher sein, Herr Jessen, dass die Analyse die Verbindung zu dem staatlichen Akteur belegen muss und dass den Nachrichtendiensten belastbare Informationen vorliegen. Aber natürlich, da bitten wir um Verständnis, können wir nicht alle diese Informationen auch öffentlich teilen.
Deswegen habe ich ja auch gefragt, in welchem Umfang, dass Sie nicht alles vorlegen können und dürfen, versteht sich. Aber es könnte doch vielleicht mehr sein als zwei verbale Erklärungen, die wir jetzt von Ihnen hier gehört haben.
Also wir werden jetzt keine Chatverläufe und Schriften zur Beweisführung der Verbindung vorlegen.
Herr Delfs.
Ich habe noch mal eine Frage zu den Personen, die diese Sachen verbreiten. Also da ist ja eine Person, Alina Lipp, das ist eine deutsche Staatsbürgerin. Da ist eindeutig, dass die existiert und auch so heißt. Wird dann so jemand verfolgt oder wie handhabt man solche Fälle? Also wahrscheinlich eher was fürs, weiß nicht, Innenministerium oder?
Das hat ja Gise ja gerade schon recht ausführlich dargestellt, dass diesen Personen, die daran beteiligt sind, auch Konsequenzen drohen. Aber wir werden jetzt auch nicht auch schon aufgrund der Persönlichkeitsrechte, Sie haben es gerade gesagt, es gibt auch real existierende Personen, da keine öffentlichen Verlautbarungen machen, welche einzelnen Konsequenzen für die jeweiligen Personen drohen.
Herr Fechner.
Ja, auch nochmal eine Nachfrage. Sie haben ja aber eben gesagt, Sie haben die Handschrift Moskaus erkennen können. Das klingt ja jetzt eher nach Indiz als Beweis.
Nein, das gibt harte Beweise, vollkommen harte Beweise. Das ist unmissverständlich klar belegt. Wir können Ihnen das nur nicht alles im Einzelnen mitteilen, weil wir dann natürlich auch uns über geheimdienstliche Arbeit oder die Arbeit unserer Nachrichtendienste im Detail äußern müssten. Das wäre so ein bisschen diametral entgegengesetzt zum Ziel sozusagen unserer Verteidigungsbereitschaft da zu stärken. Aber wir haben da keinerlei Zweifel daran, dass das so ist.
Ich glaube, wir Ich sehe dazu jetzt keine weiteren Fragen. Ich hatte noch das Thema F-Cars. Ich glaube, bei Herrn Eckstein, was ja so im weitesten Sinne auch in den Sicherheit, also dazu passt, weil es auch Sicherheit ist. So.
Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Es gibt ein Treffen von dem Verteidigungsminister mit seinen Amtskolleginnen aus Spanien und Frankreich. Es gibt dazu fast keine Presseinformation, wenn ich das richtig sehe. Geht es da auch um das Thema FCAS und besteht weiterhin der Plan, gemeinsam ein Kampfflugzeug zu bauen? Danke.
Ich kann bestätigen, dass gestern sowohl die spanische als auch die französische Amtskollegin vor Ort waren. Wie wir es hier aber auch schon am Montag eingeordnet haben, bitte ich um Verständnis, dass die Inhalte der Gespräche vertraulich behandelt werden.
Wenn die Gespräche an sich vertraulich sind, könnten Sie vielleicht einmal ausführen. Normalerweise, wenn Ministerinnen und Minister zu Besuch kommen, gibt es ja durchaus eine Presseunterrichtung, warum man das in diesem Fall so anders handhabt als üblich. Und vielleicht einmal grundsätzlich den Stand bei FCAS und den Gesprächen mit den europäischen Partnerinnen und Partnern darlegen. Danke.
Genau, wie schon am Montag hier bekannt gegeben, war die französische Amtskollegin auch im Rahmen ihres Amtsantrittsbesuchs bei uns. Da gab es auch einen entsprechenden Bildpunkt bei uns im Haus. Das heißt, da war Presse sehr wohl zugegen. Ansonsten können wir zu dem Gesamtkomplex FCAS hier nichts weiter sagen, außer die Tatsache, dass wir uns hier weiter in diesen vertraulichen Gesprächen befinden und dass das jetzt, genau, die Zeitlinien gelten. Auch da haben wir am Montag hier schon auch mit den Stimmen des Regierungssprechers das entsprechend eingeordnet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ich kann das gerne noch einmal ergänzen. Die Bundesregierung verfolgt unverändert das Ziel, bis Jahresende eine Entscheidung zur weiteren Umsetzung des Projekts zu treffen.
Jetzt habe ich Herrn Krämer und dann die Kollegin.
Zum Zeitplan wollte ich auch fragen, das ist gut beantwortet. Dann wollte ich eigentlich fragen, ab wann kommt das Thema auf der Chefebene an? Also Sanchez, Macron, Merz.
Ja, also da, es tut mir leid, die Frage ist völlig berechtigt, aber es tut mir leid, dass ich jetzt da nicht weiter ins Detail gehen werde, wer da jetzt wann wie spricht. Das sind ja sehr vertrauensvolle, auch sehr, sehr wichtige Gespräche, die da derzeit geführt werden. Insofern von mir kein weiterer Sachstand.
Aber es muss ja jetzt passieren, sonst ist das Ziel nicht zu erreichen. Ne?
Das Ziel ist, wie gesagt, bis Jahresende eine Entscheidung zu treffen. Und ich bin sicher, dass alle, die dafür miteinander sprechen müssen, um so eine Entscheidung zu treffen, das auch zu gegebener Zeit tun werden.
Bitte schön.
Nina Hase, Deutsche Welle. Ich muss auch noch mal probieren, Herr Mayer. Sie haben ja angesprochen, bei den Terminen des Kanzlers nächste Woche beim EU-Gipfel geht es auch um die Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Was ist das sonst, wenn nicht FCAS?
Sie meinen den Europäischen Rat?
Genau.
Ja, also der Europäische Rat hat ja eine sehr, sehr lange Tagesordnung und dass es dabei selbstverständlich auch um die Weiterentwicklung der europäischen Sicherheitsarchitektur gehen wird, das ist, glaube ich, völlig klar. Das ist aber also tatsächlich die Tagesordnung des Europäischen Rats ist jetzt unabhängig von diesem Thema zu sehen.
Frau Polise zum Europäischen Rat? Nein, okay. Ich habe Sie auf der Liste. So, dann versuche ich jetzt noch mal einen kurzen Ritt durch die Termine. Dann würden wir bei dem Europäischen Rat bleiben, wenn das dazu Fragen gibt. Zum Westbalkan-Gipfel, das sieht mir auch nicht so aus. Dann hatten wir noch den Kabinettstermin. Und dann haben wir noch den Antrittsbesuch in Hessen. Auch nicht so aus. Ukraine haben wir gemacht. Und dann haben wir noch Magdeburg. Am Samstag, Herr Eckstein dazu oder was anderes, ich habe Sie noch mal auf der Liste. Und dann habe ich noch den Besuch der Wirtschaftsministerin Israel, das sieht mir auch nicht so aus. Und dann habe ich das Verbrenner aus, was ich von mehreren, Herr Wittmann vielleicht, mir von mehreren genannt wurde, bitte.
Dankeschön. Die erste Frage ans Umweltministerium. Wie betrachten Sie denn die Entscheidung, dass das Verbrenner aus jetzt gekippt werden soll, gerade mit Bezug eben auf Auswirkungen auf den Klimaschutz?
Jetzt gibt es hier einmal einen Wechsel.
Sie sagen Entscheidung. Also ich kenne keine Entscheidung. Ich kenne Plan. Medienberichte aus Brüssel, aber Sie werden verstehen, dass wir keine unbestätigten Berichte kommentieren. Ich kann sagen, dass die EU-Kommission unsere Position kennt, die des Bundes. Sie kennt auch die der Ministerpräsidentenkonferenz und sie kennt auch viele andere Positionen. Und jetzt geht sie auf die Zielgerade, um ihren Vorschlag zu machen.
Dann eine Nachfrage vielleicht ans Arbeitsministerium oder ans Wirtschaftsministerium. Hat die Bundesregierung denn durchgerechnet, ob mit dem Kippen des Verbrenners aus möglicherweise Jobs in der deutschen Automobilindustrie gerettet werden können?
Also wir haben vielleicht, ich finde das auch eben
machen. Grundsätzlich nochmal was dazu sagen, weil Sie jetzt Plan gesagt haben und Vorschläge. Also wir warten in der Tat auf einen Vorschlag der EU-Kommission, zu dem wir uns dann als Bundesregierung entsprechend verhalten werden. Wir sind auch sehr zuversichtlich, dass unsere Vorschläge, die wir gemacht haben zur Weiterentwicklung, die ja sehr umfassend sind, Sie haben jetzt das auch unter einem Schlagwort das zusammengefasst, aber es ist ja ein umfassender Vorschlag, der in Einklang bringen soll, Klimaziele einzuhalten, mehr Flexibilität zu ermöglichen, aber natürlich insgesamt auch, und das zielt bis hin zu Ihrer letzten Frage, den Wirtschaftsstandort Deutschland, Beschäftigung auch hier entsprechend zu sichern, auch den Umstieg auf Elektromobilität, der weiter die Hauptstraße bleiben wird, der Automobilproduktion, den auch weiter zu verstärken. Das ist eine sehr umfassende Position, die haben wir eingebracht. Und wir warten jetzt auf einen offiziellen Vorschlag der EU-Kommission.
So, dann habe ich die Kollegin vom Politico auch noch zum Verbrenner aus, oder hat sich das erledigt? Erledigt. Okay, dann habe ich Herrn Jessen noch zum Verbrenner aus.
Ja, Frage geht ans BMU. Die Regelung, die von Herrn Weber als das Aus fürs Verbrenner aus bezeichnet wird, bedeutet ja einen dann doch zusätzlichen Ausstoß von 10% CO2. Was bedeutet das für die deutschen Klimaziele?
Wie gesagt, kommentieren wir jetzt nicht einzelne Äußerungen aus dem politischen Raum, sondern wir werden den Vorschlag der EU-Kommission kommentieren, wenn er vorliegt. Und dann werden wir auch sehen, wie er zur Positionierung der Bundesregierung passt. Ergänzend zu dem, was eben gefragt wurde, also wir haben hier von dieser Stelle oft genug gesagt, in der gesamten Bundesregierung, die Zukunft der Mobilität ist elektrisch und unser Ziel ist, dass die Jobs der Zukunft in der Automobilindustrie eben auch bei uns in Deutschland entstehen. Und das betrifft Elektroautos. Die Industrie und auch die Betriebsräte haben in intensiven Gesprächen auch glaubhaft gemacht, dass sie einen weicheren Übergang brauchen auf dem Weg dahin, um die Investitionen stemmen zu können. Deswegen tritt die Bundesregierung in Brüssel mit dem Vorschlag an, keinen harten Schnitt, sondern einen guten Übergang zu organisieren.
Sehen Sie strukturelle Parallelen zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Jubel, der Freunde des Verbrennerautos mit einer Äußerung von Kaiser Wilhelm II., der 1904 erklärte nach der Testfahrt mit einem Automobil, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
Das nehme ich jetzt mit einem Lächeln zur Kenntnis.
Das war schon eine ernsthafte Frage. Ich könnte auch fragen, ist das so sinnvoll wie der Heizer auf der E-Lok?
Ja, also Sie wissen vielleicht, was...
Also mit Blick auf den Zeitplan brauchen Sie jetzt nicht zu überlegen, was Sie darauf sagen wollen, wenn Sie das nicht ausführen wollen, würde ich sagen. Bitte schön. Weitere nochmal Verbrenner? Bitte, Herr Kramer. Falsche Taste.
Ich will Herrn Mayer gerne nochmal fragen. Sieht Herr Merz das genauso wie Herr Weber, dass das Verbrenner aus definitiv gekippt ist?
Das ist ja fast eine Metafrage. Herr Merz sieht das so wie die deutsche Bundesregierung. Und genau, ich glaube, die Position habe ich gerade deutlich gemacht.
So. Gut, dann können wir das Thema verlassen. Dann habe ich Herrn Pappas mit einem europäischen Thema.
Ja, und zwar eine Frage an das Bundesfinanzministerium. Frau Dr. Leier, der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil hat gestern für den griechischen Finanzminister Kyriakos Pierakakis als Präsidenten der Eurogruppe gestimmt. Was hat ihn dazu eigentlich bewogen, gerade den griechischen Kandidaten zu unterstützen? Denn eine solche Entscheidung eines deutschen Bundesfinanzministers wäre eigentlich im vergangenen Jahrzehnt unvorstellbar.
Also wir begrüßen die gestrige Wahl sehr. Der Minister hat sich gestern auch im Anschluss an die Wahl geäußert und hat seinem griechischen Amtskollegen sehr herzlich gratuliert zu seiner Wahl als Eurogruppenchef. Der Minister ist davon überzeugt, dass er die sehr gute Zusammenarbeit mit seinen griechischen Kollegen auch in der Eurogruppe fortsetzen wird. Und das geht vielleicht etwas in Ihre Richtung. Er ist der Ansicht, dass beide die gleichen Ziele teilen, also dass sie Europa stärken wollen und wettbewerbsfähiger machen wollen.
Zusatzfrage und zwar an Herrn Mayer. Ich sage mal, eine Entscheidung für den mächtigen Posten der Eurogruppe trifft nicht allein der Bundesfinanzminister. Wie steht der Bundeskanzler Merz eigentlich zum Wahl von Pierre Kaikes und was erwartet die Bundesregierung von dem neuen Präsidenten der Eurogruppe?
Ich habe den Äußerungen des Finanzministeriums zu dem Thema hier nichts hinzuzufügen.
Dann habe ich die Kollegin von Politikum mit Rohstoffen, richtig? Bitte schön. Moment, ich muss erst mal Sie finden. Da, jetzt habe ich Sie.
Ja, genau. An Herrn Mayer die Frage. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, bis Ende des Jahres einen Aktionsplan für die Rohstoffsicherung vorzulegen. Wie sieht es damit aus? Kommt der noch? Und können Sie dazu schon was verraten?
Vielleicht dem zuständigen Ressort den ersten Schlag lassen. Das BMWE.
Ich tippe jetzt auf das Wirtschaftsministerium.
Ja. Gut. Zum Punkt Rohstoffe und Rohstoffversorgung und Resilienz haben wir es ja schon mehrfach geäußert. Der Aktionsplan ist in der Arbeit. Da können wir aber jetzt aktuell noch nichts zum Zeitplan sagen.
Also können Sie nicht sicher sagen, dass er dieses Jahr noch kommt, wie angekündigt?
Wie gesagt, er ist in Arbeit und dem kann ich jetzt aktuell nicht vorgreifen.
So, jetzt gehen wir mal ein bisschen da, wo noch alle so lange warten. Frau Moraleda hatte... Sie hatten das.
Ja, Frau Moreno, Deutsche Welle für Lateinamerika. Die Frage geht an Herrn Mayer oder Herrn Giese zu Venezuela. Und zwar, was antwortet die deutsche Regierung oder wie bewerten Sie den Aufruf von Maria Corina Machado gestern in Oslo, wenn sie gesagt hat, wir rufen die Welt auf, uns zu helfen? Sie meinte, Venezuela sei ein besetztes Land von russischen, iranischen Agenten infiltriert. Halten Sie wie Corina Machado das Handeln der US-Regierung für richtig, gerade letztens mit den Öltankern? Was sagt die deutsche Regierung dazu?
Herr Giese, Sie hat noch keinen Ton. Bitte. Jetzt.
Maria Machado hat sich da als Privatperson geäußert. Insofern würde ich Ihre Äußerung hier jetzt nicht kommentieren. Zu Ihrer Frage, wie wir die Lage in Venezuela und in der Region einschätzen, haben wir uns hier schon mehrfach geäußert. Ich trage es aber auch gern nochmal vor. Wir rufen dazu auf, keine Schritte zu unternehmen, die Frieden und Sicherheit in der Region gefährden könnten. Es ist selbstverständlich, dass das Völkerrecht einzuhalten ist. Und auch das habe ich hier schon gesagt. Die Bundesregierung hat ein Interesse daran, dass sich die Situation in der Region nicht noch weiter verschärft. Insofern beobachten wir die Lage da auch mit Sorge. Alle Bemühungen zum Dialog begrüßen wir. Letztlich bleibt es aber dabei, und das würde ich auch gerne noch mal unterstreichen, dass es Fragen sind, die über die vor allem die USA mit Venezuela sprechen müssen. Es gibt ja Gespräche in diesem Zusammenhang zwischen Präsident Trump und Staatspräsident Maduro. Wir werden die Lage vor Ort natürlich weiter sehr genau beobachten, auch über unsere Botschaft in Caracas, die weiter arbeitet und sind dazu auch konstant mit unseren Partnern im Austausch.
Nachfrage, Sie haben sich dazu geäußert, das stimmt, aber nicht zuletzt zu den Öltankern, das Aufbringen der Öltankers. Können Sie konkret dazu was sagen? Verstehe ich Sie richtig, wenn Sie meinen, dass das auch das Frieden in der Region auch unsicher macht?
Ich glaube, ich habe das gerade dargestellt, das Völkerrecht muss da eingehalten werden, das muss eine Selbstverständlichkeit sein und das ist auch ein Kommentar dazu gewesen.
Okay, danke.
Frau Campos de la Sella dazu?
Ja, Sie sagen, Frau Machado hätte das als Privatperson geäußert. Sie ist Oppositionsführerin und sie hat schon Präsident Trump darum gebeten, zu helfen. Also ich sehe da die Privatpersonenebene nicht, das müssen Sie bitte erklären.
Also sie ist keine Amtsträgerin und wie Sie dann Privatpersonen bezeichnen, das ist Ihnen überlassen. Sie haben natürlich recht in Bezug auf Ihre politische Funktion, die sie auch hat. Aber es bleibt dabei, dass ich das hier jetzt nicht bewerten werde, was sie da geäußert hat. Ich glaube, unsere grundsätzliche Position habe ich dargelegt.
Ich habe schon vor Wochen hier gefragt, ob Sie einschätzen oder der Bundesaußenminister einschätzt, dass dieses Vorhaben der USA an Pazifik bzw. an Venezuela, ob der Minister so einordnet, dass es eine Destabilisierung, die Kollegin hat es auch insinuiert, eine Destabilisierung der gesamten Region bedeuten würde. Wie sieht der Bundesaußenminister das Stand heute?
Ich glaube, ich habe das auch gerade gesagt, aber ich kann das gerne noch mal wiederholen, dass wir die Situation da mit großer Sorge betrachten.
Darf ich fragen, ob das Ihre Frage war oder sind Sie noch auf der Liste?
Ich habe eine andere Frage.
Sie haben noch eine andere Frage. Gut, dann habe ich den Kollegen dort, der hat sich erledigt. Sehr gut, dann habe ich Frau Pugliese nochmal.
So. Ja, vielen Dank. Herr Mayer und Herr Giese.
Vorsichtig okay. Behandeln.
Nein, ich habe recht, ich will keine Schande verursachen. Also in dieser amerikanischen Strategie ist es herausgekommen, dass Washington das Ziel hätte, einige europäische Länder von der Europäischen Union zu trennen. Und Italien ist dabei in diese Länder. Ist der Kanzler darum besorgt? Wird es auch ein Thema sein in den nächsten Tagen, vielleicht mit den Partnern und deshalb auch an Herrn Giese? Vielleicht gibt es Kontakte dazu. Und gibt es oder ist der Fall, eine Gegenstrategie zu haben? Weil am Ende in Italien, abgesehen von Frau Meloni, die ich will jetzt nicht Einschätzungen darüber geben, aber abgesehen von Frau Meloni, die in Europa bleibt, gibt es Parteien, die gegen Europa ganz klar sind und die waren auch schon in der Regierung. Also wie ernst wird dieser Versuch von Washington genommen?
Ja, Sie spielen ja an auf sozusagen diese Sicherheitsstrategie der USA und dann nochmal daneben Medienberichterstattung, die es auch gegeben hat zu möglichen Plänen, die dann aber nicht im Endplan drin waren. Deshalb fällt es mir schwer, ein bisschen das am Ende jetzt konkret zu kommentieren. Der Bundeskanzler hat sich generell zur ganzen Frage einer veränderten US-Sicherheitsstrategie ja entsprechend geäußert, hat auch gesagt, dass ihn vieles darin nicht überrascht hat, weil es natürlich auch in einer gewissen Kongruenz steht zu dem, wie sich die US oder Vertreter der US-Administration geäußert haben. Er hat aber auch gesagt, es gibt Teile darin, die sieht er sehr, sehr kritisch, die sieht er anders. Es gibt auch Teile, die durchaus auch Denkanstöße sind, die wir vielleicht auch teilen, insbesondere wenn es darum geht, Europa als Wirtschaftsraum, Europa aber auch als Ort, der sich selbst verteidigen können muss, der sich im Bündnis verteidigen können muss und auch mehr Verantwortung im Bündnissen, in verschiedenen Sicherheitsbündnissen übernehmen muss, dann ist das sicherlich etwas, an dem wir auch sehr, sehr konkret arbeiten. Die beste Strategie für uns nach vorn ist in der Tat ja auch eingeleitet. Also wir arbeiten daran, uns als Europäische Union wirtschaftlich so stark wie möglich zu machen. Wir haben schon gesagt, es wird im nächsten Jahr auch auf Initiative des Bundeskanzlers hin ein Treffen auf europäischer Ebene geben, in dem sich die europäischen Staatschefs einen ganzen Tag nur mit dem Thema Wettbewerbsfähigkeit auseinandersetzen. Wir haben im Bereich der NATO bereits weitreichende Entscheidungen getroffen. Wenn es darum geht, würde ich unsere Verteidigungsausgaben zu. Das heißt, wir machen uns stark, wir machen uns resilient. Und wir haben sicherlich Hausaufgaben hier zu tun. Gleichzeitig bestimmen wir unser Schicksal hier in Europa. Und das, was wir für richtig halten, das bestimmen wir am Ende selbst. Und wir sehen unsere Zukunft wirklich in einem starken europäischen Bündnis mit zahlreichen Partnern, insbesondere natürlich auch Italien.
Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Ich gehe jetzt einmal durch, was ich noch habe. Das sind alles Fragen, die schon am Anfang die Kollegen mitgebracht haben und Kolleginnen. Ich habe Herrn Fechtner noch mit eigentlich zwei Fragen, aber vielleicht können wir das auf eine beschränken. Ich habe Frau Amorde noch, da bin ich mir nicht sicher. Okay, das hat sich gerade geklärt. Ich habe Herrn Eckstein noch mit einer Wohnungsfrage und ich habe Frau Campos de la Serna noch mit einer weiteren Frage. Herr Fechtner. Ja, und jetzt schließe ich die Liste und das müssen wir jetzt aber noch machen.
Bitte. Ich würde dann Herrn Mayer noch zu der ARD-Sendung Die 100 gerne fragen. Hat sich der Kanzler die Sendung angeschaut und wie hat sie ihm gefallen?
Ich weiß es nicht sicher, aber ich bezweifle es, dass er sich sie angeschaut hat.
Ich frage einfach mal nach, weil die Sendung hat ja mit Verzögerung für ganz schön Gesprächsstoff gesorgt. Hatten Sie da nicht auch ein bisschen Fremdscham beim Zuschauen?
Ich habe die Sendung selbst auch nicht gesehen. Ich kann leider nichts dazu sagen.
Gut, dann habe ich Herrn Eckstein noch.
Ich hätte eine Frage ans Familienministerium.
Ich brauche jetzt noch mal einen kleinen Wechsel. Falsche Seite, Entschuldigung.
Danke, Herr. Herr Lenz, der aktuelle Monitoringbericht des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung stellt erhebliche Nachteile für muslimische und schwarze Menschen bei der Wohnungssuche in Deutschland fest. Dazu hat sich unter anderem die Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Attermann, geäußert und sie fordert eine Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, damit Diskriminierung eben bei der Wohnungssuche auch rechtlich wirksamer verfolgt werden kann. Unterstützt das Familienministerium diese Forderung oder hat es möglicherweise eigene Initiativen in dem Bereich?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht erstmal allgemein. Wir haben den Bericht natürlich auch zur Kenntnis genommen, wird auch unterstützt durch unser Haus, der Bericht. Und die Ergebnisse sind natürlich so nicht hinnehmbar. Rassismus ist eine Aufgabe, der sich Politik und Gesellschaft gemeinsam stellen müssen. Das ist klar. Der Bundestag hat diesen Bericht beauftragt und das Bundesfamilienministerium fördert, wie gesagt, den nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitor. Und mit diesem Monitor ist auch immer schon ein ganz wichtiger Baustein gegeben, um hier eben Rassismus im Alltag zu erkennen und dann eben auch daraus Vorschläge zu bekommen für Wissenschaft und Politik, um dem zu begegnen. Sie wissen, der Koalitionsvertrag sieht eine Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vor, kurz AGG. Das liegt beim BMJV und bei uns. Bei uns liegt die nationale Umsetzung der EU-Richtlinien über Standards für Gleichbehandlungsstellen, die dienen der Stärkung der nationalen Gleichbehandlungsstellen in Deutschland. Und das ist die von Ihnen zitierte ADS. Die Richtlinienumsetzung wird hauptsächlich durch Änderungen im AGG erfolgen. Und zu beidem finden innerhalb der Bundesregierung derzeit Beratungen statt.
Ich würde gerne einmal versuchen, nur weil es sind ja ein paar Vorschläge, die aktuell diskutiert werden, beispielsweise eine Beweislastumkehr, das Verbandsklagerecht oder ein Antidiskriminierungscheck auch für Wohnungsunternehmen. Sind da denn Vorschläge dabei, wo Sie heute schon sagen, die befürworten wir oder die lehnen wir ab?
Also das sind natürlich ganz wichtige Vorschläge, die auch immer in die Diskussion mit einfließen. Ich bitte um Verständnis, dass ich an der Stelle zu diesen konkreten Vorschlägen nicht Stellung beziehen kann, beziehungsweise auf das AGG und eine mögliche Reform hier verweisen muss, dem aber nicht vorweggreifen kann, beziehungsweise auch hier die Kompetenzen des Bundesfamilienministeriums überschreiten würde.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Dazu sehe ich auch keine weiteren Fragen. Dann hat Frau Campos de la Sala heute das letzte Thema für heute.
Herr Hille, ich habe am Mittwoch Sie gehört, als Sie das Thema Frankreich erwähnt haben im Zusammenhang mit dem Mercosur-Abkommen. Und Ihre Darlegung war so, als würde sich dabei um eine Verhandlungssituation handeln. Dabei geht es ja darum, dass die Agrarindustrie schon seit längerer Zeit gegen dieses Abkommen ist. Es ist ein rotes Tuch, insbesondere bei den Weinbauern und Käseproduzentinnen. Die befürchten natürlich die Konkurrenz und den Verlust der Monopolstelle und die Konkurrenz von dem günstigeren chilenischen Wein und von dem günstigeren brasilianischen Käse. Woher nehmen Sie den, und selbst der brasilianische Präsident, der sehr eng befreundet ist mit Emmanuel Macron, hat ihn nicht davon überzeugen können, endlich mal das freizugeben. Woher nehmen Sie, also meine Frage konkret, woher nehmen Sie den Optimismus und wenn es alles so klappt, wie der Bundeskanzler sich wünscht, wird er bei der Unterzeichnung in Brasilien dabei sein?
Also erstmal ist unser Ziel, dass wir es wirklich schaffen, das jetzt zu einem Abschluss zu bringen. Dann alles Weitere sicherlich danach. Wir werben sehr, sehr aktiv dafür, auch bei unseren europäischen Partnern. Es ist bekannt, dass es immer wieder auch aus unterschiedlichen Branchen, Ländern, Richtungen auch Kritik daran gab. Darüber wurde in den vergangenen Monaten und ja auch Jahren, wir diskutieren das ja schon sehr lange, auch immer wieder intensiv diskutiert. Wir tun das mit dem Ziel, entsprechend auch Bedenken auszuräumen und werben, wie gesagt, aktiv dafür, dass wir dieses Abkommen wirklich abschließen, weil wir halten es für richtig, wir halten es für wegweisend und wir sehen, dass wir Europa, ich habe gerade darüber gesprochen, dass wir Europa stark machen wollen, auch resilient machen wollen. Und genau solche Handelsabkommen können dazu natürlich auch einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leisten. Darauf wirken wir hin.
Ihre Diplomatie in allen Ehren, aber woher nehmen Sie den Optimismus, dass es klappt?
bin ein optimistischer Mensch.
Eine letzte Note, Frau Vorsitzende, wie Sie akzentfrei meinen kompletten Nachnamen ausgesprochen haben. Respekt, das hat Seltenheitswert.
Gut, das war doch ein schöner Abschluss für die heutige Pressekonferenz. Ich danke allen, die gekommen sind.